Die Bibel steckt voller Antworten auf die vielen Fragen des Lebens. Baylis Conley hat es selbst erlebt und erklärt dir das Wort Gottes verständlich und lebensnah.
Letztes Mal bei Antworten mit Baylis Conley.
Wenn Ihr Leben heute so aussieht, würden Sie gerne sehen, dass sich alles zum Guten wendet? Dass sich die Dinge in die richtige Richtung entwickeln? Dass sich Chaos in Harmonie verwandelt, Verzweiflung in Hoffnung, Krankheit in Gesundheit und Furcht in Frieden? Das Schiff kann sich drehen, ganz gleich, wohin die Winde es treiben wollen. Wie wenden Sie das Schiff? Indem Sie ändern, was Sie sagen. Sie steuern das Ruder. Und insbesondere die Worte, die Sie gewohnheitsmäßig sagen, die mit Ihren Erfahrungen in Verbindung stehen und aus Ihrem tiefsten Inneren kommen, beeinflussen Ihr Leben mehr als alle anderen Worte, die Sie sagen. In Sprüche 18, Vers 21 heißt es, wer gern redet, muss die Folgen tragen, denn die Zunge kann töten oder Leben spenden. Freund, genau darüber reden wir, über Leben und Tod. Es wird noch interessanter, wenn wir weiterlesen, was Jakobus lehrt. Nochmals Jakobus 3, Vers 6. Die Zunge ist wie eine Flamme und kann eine Welt voller Ungerechtigkeit sein. Sie ist der Teil unseres Körpers, der alles beschmutzen und das ganze Leben zerstören kann, wenn sie von der Hölle selbst in Brand gesteckt wird. Was? Was bedeutet das? Es bedeutet, dass der Teufel es auf ihre Zunge abgesehen hat. Satan will ihre Worte beeinflussen, denn selbst wenn sie nicht wissen, welche Kraft ihre Worte haben, er tut es. Jakobus gibt uns ein wenig Einblick, wie der geistliche Kampf funktioniert. Bitte hören Sie jetzt genau zu. Das ist so wichtig. In 2. Korinther 10, Verse 3 bis 5 heißt es, wir sind zwar Menschen, doch wir kämpfen nicht mit menschlichen Mitteln. Wir setzen die mächtigen Waffen Gottes und keine weltlichen Waffen ein, um ein menschliches Gedankengebäude zu zerstören. Mit diesen Waffen zerschlagen wir all die hochtrabenden Argumente, die die Menschen davon abhalten, Gott zu erkennen. Mit diesen Waffen bezwingen wir ihre widerstrebenden Gedanken und lehren sie, Christus zu gehorchen. Hier geht es um unseren Kampf. Vielleicht sagt jemand, was zum Kuckuck bedeutet das? Gedankengebäude und Argumente? Was hat das mit dem geistlichen Kampf zu tun? Alles. Das Schlachtfeld aller Zeiten, mein Freund, ist der menschliche Verstand. Der Teufel wirkt, indem er ihnen einen Gedanken nahelegt, der sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Wir müssen lernen, unsere Gedanken einzufangen und sie uns anzusehen. Fragen Sie sich, Moment mal, wo sind diese Gedanken hergekommen? Was ist Ihr Ursprung? Stimmen Sie mit der Bibel überein? Fangen Sie sie ein. Ich muss diesen Gedanken bezwingen. Wenn ich ihm in meinem Denken Raum gebe, eskaliert er. Hier haben wir einen Fortschritt. Er beginnt am Ende und geht dann zurück zum Anfang. Es beginnt mit einem Gedanken, und wenn wir den Gedanken, der der Wahrheit von Gottes Wort entgegensteht, nicht gefangen nehmen, wird er zu einem Argument. Zu einer früheren Zeit hätten wir ihn strikt abgelehnt. Jetzt beginnt er, gegen die Wahrheit Gottes zu argumentieren, und plötzlich ergibt er einen Sinn für uns. Wenn Sie ihn auf dieser Ebene nicht niederschlagen, entwickelt er sich weiter und wird zu einer Festung. Eine Festung ist eine Position, von der der Feind wirken kann. Der Apostel Paulus sprach auch im Epheserbrief über den geistlichen Kampf. Das kennt sicher fast jeder. In Epheser 6, Vers 11 heißt es, legt die komplette Waffenrüstung Gottes an, damit ihr allen hinterhältigen Angriffen des Teufels widerstehen könnt. Den Strategien, den Taktiken des Teufels. Er spricht hier über die verschiedenen Teile der Waffenrüstung und was sie repräsentieren. Und dann kommen wir zu Vers 16. Setzt den Glauben als einen Schutzschild ein, um die feurigen Pfeile des Satans abzuwehren. Was für Pfeile? Feurige Pfeile. Was sind die feurigen Pfeile des Satans? Was ist Satans Strategie? Was sind seine Taktiken? Die feurigen Pfeile sind Gedanken und Anregungen, die der Erkenntnis Gottes und seinem Wort entgegengesetzt sind. Wenn Sie sie nicht gefangen nehmen und sie loswerden, werden sie zu einem Argument heranwachsen und dann zu einer Festung. Der Pfeil und das Feuer werden auf ihre Zunge gelangen, und das ist es letztendlich, worauf der Teufel aus ist. Er will, dass ihre Zunge durch die Hölle in Brand gesetzt wird, aber er beginnt mit ihren Gedanken. Sie sind sein Ziel. Darauf hat er es abgesehen. Wenn Sie anfangen, diese Gedanken auszusprechen, wird das Ihr ganzes Leben, jede Speiche Ihrer Existenz in Brand setzen. Sie denken, du wirst nie aus dieser Depression herauskommen. Du solltest dich umbringen. Dein Ehepartner und deine Kinder wären ohne dich besser dran. Du bist für alle nur eine Last. Wenn du nicht mehr da wärst, müssten sie sich nicht mehr damit herumschlagen. Das wäre so viel besser. Du solltest deinem Leben ein Ende setzen. Oder du solltest dich scheiden lassen. Dein Ehepartner stillt deine Bedürfnisse nicht. Du musst dich selbst finden. Du hast ein Recht darauf, glücklich zu sein. Es war nie Gottes Wille, dass du diese Person heiratest. Die Kinder? Hey, Kinder sind robust. Sie schaffen das. Du musst etwas für dich selbst tun. Du musst es schnell tun. Das Leben geht an dir vorbei. Oder du weißt, dass dein Großvater früh gestorben ist. Dein Vater starb, bevor er 60 war. Auch du wirst jung sterben. Es stimmt schon jetzt etwas nicht mit dir. Du spürst es vielleicht nicht, aber es wirkt schon. Es wirkt in deinem Herzen. Du wirst nicht die Hälfte deiner Tage erleben. Dasselbe, was ihnen passiert ist, wird auch dir passieren. Worauf zielt Satan ab? Auf ihre Zunge. Was tun sie? Sie widerstehen ihm. Sie nehmen jeden Gedanken gefangen und ersetzen ihn mit der Wahrheit, genau wie Jesus es tat, als er in der Wüste versucht wurde. Im letzten Vers von Matthäus 3 öffnete sich der Himmel und Gott, der Vater, sagte: Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich große Freude. Wir gehen zwei Schritte weiter in Kapitel 4 und das nächste, was passiert ist, dass Jesus in der Wüste ist und Satan ihn versucht. Er sagt, wenn du der Sohn Gottes bist, er stellt sofort in Frage, was Gott gesagt hatte. Dieser Gedanke, diese Einflüsterung erhöht ihn selbst gegenüber der Wahrheit, die Gott gesagt hat. Gott sagte, dies ist mein Sohn. Satan sagt, wenn du der Sohn Gottes bist, dann verwandle diese Steine in Brot. Was tut Jesus? Er sagte, die Schrift sagt, der Mensch braucht mehr als nur Brot zum Leben. Er lebt auch von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Wenn Satan eines ist, dann hartnäckig. Er sagt, wenn du der Sohn Gottes bist, dann spring die Tempelmauer hinunter. Denn die Schrift sagt, er befiehlt seinen Engeln, dich zu beschützen. Sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit deine Füße niemals stolpern. Ja, der Teufel kennt die Bibel und kann sie aus dem Kontext zitieren. Jesus sagte, die Schrift sagt aber auch, fordere den Herrn, deinen Gott, nicht heraus. Er nahm diesen Gedanken sofort gefangen, schlug ihn nieder und ersetzte ihn mit der Wahrheit. Der Teufel muss seine Taktik ändern. Er sagt, okay, ich weiß, warum du hier bist. Er zeigt ihm alle Länder der Welt. Er sagt, sie gehören mir, sie wurden mir gegeben. Er bekam sie übrigens von Adam. Er sagt, das alles schenke ich dir, wenn du vor mir niederkniest und mich anbetest. Du kannst eine Abkürzung nehmen. Jesus sagte, scher dich von hier fort, Satan. Denn die Schrift sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und nur ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel. Ich glaube, wir verfälschen die Geschichte nicht, wenn wir sagen, er ließ ihn verwundet und blutend zurück. Mein Freund, das ist geistlicher Kampf. So funktioniert das. Jakobus 3, Verse 7 bis 10. Der Mensch kann die unterschiedlichsten Tiere und Vögel, Reptilien und Fische zähmen, aber die Zunge kann niemand im Zaum halten. Sie ist ein unbeherrschbares Übel, voll von tödlichem Gift. Mit ihr loben wir Gott, unseren Herrn und Vater. Dann wieder verfluchen wir mit ihr andere Menschen, die doch als Ebenbilder Gottes geschaffen sind. So kommen Segen und Fluch aus demselben Mund. Und das, meine Freunde, darf nicht so sein. Ich war ein paar Jahre lang zweiter Pastor in Banning, Kalifornien. Und hatte unter anderem das Vorrecht, den Lobpreis zu leiten. Ich erinnere mich noch an einen Sonntagmorgen. Ich stand da mit meiner Gitarre und die Band spielte. Wir beteten Gott an und seine Gegenwart war mächtig zu spüren. Die Dame, die rechts von mir gesessen hatte, stand jetzt mit erhobenen Händen links von mir. Ihr Gesicht strahlte wie das eines Engels. Sie betete Gott an, pries seinen Namen, sang voller Begeisterung und betete an. Nach dem Gottesdienst fing sie mich im Foyer ab und begann mit derselben Zunge, mit der sie Gott gepriesen hatte, schlecht über jemanden zu reden, den sie nicht mochte. Sie war sehr redegewandt. Sie prangerte diese Person hitzig an und würdigte sie herab. Das ging immer so weiter, bis sie bemerkte, dass ich nicht darauf reagierte. Sie sagte, du stimmst mir doch zu, oder? Ich sagte, selbst wenn es so wäre, würde ich es nicht sagen. Daraufhin ließ sie diesen kleinen roten Rebellen hinter ihren Zähnen auf mich los. In einem Moment pries sie Gott, im nächsten verurteilte sie Menschen, die nach Gottes Bild erschaffen wurden. Das darf nicht so sein. Verstehen Sie mich richtig. Meistens ist es nicht falsch, wenn wir unsere Meinung über Menschen und Ereignisse mit anderen teilen, solange alle bereit sind, auch dem anderen zuzuhören und die Meinungen nicht auf Hörensagen aus zweiter oder dritter Hand oder ungeprüften Medienberichten basieren. Letztendlich müssen Sie bereit sein, Ihre Meinung dem unfehlbaren, immer richtigen Ratschluss Gottes, seinem Wort, unterzuordnen. Denken Sie zweimal nach, bevor Sie einmal sprechen. Im Jakobusbrief heißt es, seid langsam zum Reden. Vielleicht haben Sie das schon gehört. Denken Sie zweimal nach, bevor Sie einmal sprechen. Fragen Sie sich, ist es wahr, was ich sagen will? Wenn nicht, sagen Sie es nicht. Ist es hilfreich? Nicht alles, was wahr ist hilfreich, wenn man es wiederholt. Manche Menschen lieben es zu tratschen, und manches von dem Tratsch ist wahr, aber es ist sicher nicht hilfreich. Tatsächlich ist es immer falsch, private Informationen an Menschen weiterzugeben, die weder Teil des Problems noch der Lösung sind. Das ist Tratsch, und Tratsch ist Sünde. Ist es hilfreich? Ist es inspirierend? Wird es die Menschen auf irgendeine Weise ermutigen und aufrichten? Ist es notwendig? Und schließlich, ist es freundlich? Eine der großartigen Eigenschaften der tüchtigen Frau in Sprüche 31 besteht darin, dass das Gesetz der Freundlichkeit über ihre Zunge herrscht. Denken Sie, bevor Sie sprechen. Ist es wahr? Ist es hilfreich? Ist es inspirierend? Ist es notwendig? Ist es freundlich? Vielleicht sagen Sie, Moment mal, was ist der Punkt? Haben wir nicht gerade gelesen, dass niemand seine Zunge zähmen kann? Warum also sollte ich es überhaupt versuchen, wenn der Kampf schon verloren ist, bevor er begonnen hat? Lassen Sie uns das nochmals ansehen. Jakobus 3, Vers 7. Der Mensch kann die unterschiedlichsten Tiere und Vögel, Reptilien und Fische zähmen. Hier ist von dem Menschen in seiner natürlichen Fähigkeit die Rede. Wenn Sie in einen Meeresthemenpark gehen, sehen Sie dort Killerwale und Seelöwen, die gezähmt wurden. Im Zoo in San Diego gibt es Löwen, Krokodile, Elefanten und alle möglichen anderen Tiere. Dem Menschen ist es in seiner natürlichen Fähigkeit gelungen, jedes Geschöpf in der Welt zu bezwingen und es zu zähmen. Vers 8, aber die Zunge kann niemand im Zaum halten. Im Kontext, kein Mensch kann aus seiner natürlichen Fähigkeit heraus die Zunge zähmen. Sie ist ein unbeherrschbares Übel, voll von tödlichem Gift. Wir brauchen übernatürliche Hilfe, um unsere Zunge zu beherrschen. Und wir können sie bekommen. Das schaffen sie nicht allein. Sie brauchen Gottes Hilfe. Am Pfingsttag versammelten sich 120 Menschen im Obersaal und warteten auf den Heiligen Geist. Der Geist kam wie ein rauschender, mächtiger Wind und Zungen von Feuer setzten sich auf sie. Das Erste, was der Geist tat, war, ihr Reden zu beeinflussen und sie begannen, in anderen Sprachen zu reden, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Mein Freund, Ihre und meine Zunge warten auf Inspiration. Sie finden diese Inspiration entweder von der Hölle in der Tiefe oder dem Himmel in der Höhe. Ich werde von der Hölle oder vom Himmel in Brand gesetzt. Ich für meinen Teil will lieber das Feuer vom Altar des Himmels, das meine Zunge entzündet, sodass sie Segen, Güte und Ermutigung ausspricht und mit Gottes Wort übereinstimmt, statt zuzulassen, dass die höllischen Flammen alles in meinem Leben zerstören und meine gesamte Existenz in Brand setzen. Die Zunge jedes Menschen wartet auf diese Inspiration. Epheser 4, Verse 29 bis 31. Verzichtet auf schlechtes Gerede, sondern was ihr redet, soll für andere gut und aufbauend sein, damit sie im Glauben ermutigt werden. Achtet darauf, den Heiligen Geist nicht durch euer Verhalten zu betrüben. Denkt vielmehr daran, dass ihr sein Siegel tragt und dadurch die Gewissheit habt, dass der Tag der Erlösung kommen wird. Befreit euch von Bitterkeit und Wut, von Ärger, harten Worten und übler Nachrede sowie jeder Art von Bosheit. Hören Sie, Eltern, Großeltern, Sie können mit Ihren Worten Helden aufbauen. Ja, Sie können mit Ihren Worten Helden aufbauen. Ihre Kinder und Enkelkinder hören die Worte, die Sie zu ihnen sagen, und sie hören die Worte, die Sie sprechen, wenn um Sie herum ein Sturm tobt, und Sie werden sie beeinflussen. Ich las einmal eine Geschichte von einem Mann, der im mittleren Westen der USA aufwuchs. Sein Großvater war Farmer. Regen und Überflutungen hatten die gesamte Ernte seines Großvaters zerstört. Er schrieb, selbst als 8-jähriger Junge wusste ich, was das bedeutete, und stand eine schwere Zeit bevor. Er schrieb, ich stand am Rand der zerstörten Felder, hielt die Hand meines Großvaters und blickte auf die vernichtete Ernte. Dann sah ich meinen Großvater an, dem Tränen über sein altes, wettergegerbtes Gesicht liefen, und er begann zu singen. Fels des Heils, geöffnet mir, birg mich, ewiger Hort, in dir. Lass das Wasser und das Blut, deiner Seite heilige Flut, mir das Heil sein, das frei macht, von der Sünde, Schuld und Macht. Er schrieb, mein Großvater wusste, dass geistliche Dinge wichtiger waren als natürliche, und er setzte sein ganzes Vertrauen auf Gott. An diesem Tag, als 8-jähriger Junge, beschloss ich, dass der Gott meines Großvaters auch mein Gott sein sollte. Als ich an diesem Tag die schwierige Hand meines Großvaters hielt, traf ich die Entscheidung, diesen Gott mein ganzes Leben lang mit meinem ganzen Herzen und meiner ganzen Seele zu dienen. Und das habe ich auch getan. Das bewirkten die Worte, die aus dem Mund meines Großvaters kamen, als er diese schreckliche Tragödie erlebte. Die Wahrheit ist, wir alle haben Menschen in unserem Leben, die ein gutes, auferbauendes Wort brauchen. Und Gott sucht nach Menschen, durch die er sprechen kann. Das bezeugt auch Hiob in Hiob 4, Vers 4 aus der Message-Bibel. Da heißt es, deine Worte haben stolpernde Menschen auf ihre Füße gestellt. Sie haben Menschen kurz vor dem Zusammenbruch neue Hoffnung gegeben. Ich will dieser Mann sein. Sie sollten diese Frau sein. Die nächsten Verse 11 und 12 in Jakobus 3 bekräftigen, was er bereits gesagt hat. Sie veranschaulichen die Worte, die wir als Christen gewohnheitsmäßig sagen sollten, und weisen darauf hin, dass unsere Quelle die Quelle des lebendigen Wassers ist. Ich ermutige Sie, diese Verse zu lesen und darüber nachzudenken. Wir haben jetzt nicht die Zeit, sie uns näher anzusehen, aber ich denke, das vielleicht beste Beispiel für die Macht unserer Worte ist die Erlösung. Im Römerbrief heißt es, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, und wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Denn durch den Glauben in deinem Herzen wirst du vor Gott gerecht, und durch das Bekenntnis deines Mundes wirst du gerettet. Wenn ihr Herz und ihre Lippen übereinstimmen, kann das ihr ewiges Schicksal verändern. Ich hatte ein großes Problem mit Drogen und war 4 Jahre lang betrunken. Ich ging in diese kleine Straßenkirche in Medford, Oregon und sagte Ja zu Jesus. Ich setzte mein Vertrauen auf ihn und bekannte ihn als meinen Herrn. Ich wusste, dass sich an diesem Tag etwas radikal verändert hatte. Als mein Herz und meine Lippen in Einklang kamen, veränderte das meinen Bestimmungsort in der Ewigkeit, von der Hölle in den Himmel. Pastor Tom hat schon oft die Geschichte von seinem Vater erzählt. Er war ein deutscher Ingenieur, sehr genau und wahrscheinlich nicht besonders emotional. Ein Jahr bevor er starb, fragte Tom ihn: Dad, gehst du in den Himmel, wenn du stirbst? Er sagte: Ich hoffe es. Tom sagte: Du kannst es nicht bei der Hoffnung belassen. Du musst das regeln. Hoffen ist nicht genug. Wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat, bekenne ihn mit deinem Mund als Herrn und du wirst gerettet werden. Tom sagte: Dad, du musst das festmachen und ganz klar dabei sein. Er führte seinen Vater, der ein Kirchgänger war, ins Gebet. Tom erzählte, wie er plötzlich in seinem Geist spürte, dass er sagen sollte: Wenn du das tust, Dad, wirst du es fühlen. Sein Vater betete: Gott, wenn ich das noch nie so klar gesagt habe, will ich es jetzt tun. Ich glaube, dass Jesus Christus dein Sohn ist. Ich glaube, dass er von den Toten auferweckt wurde und ich nehme ihn als meinen Herrn und Retter an. Dann sagte er: Tom, ich fühle es. Ich fühle es. Er sagte: Wenn ich das nächste Weihnachten nicht mehr erleben werde, musst du wissen, dass du mir das beste Weihnachtsgeschenk überhaupt gemacht hast: Erlösung. Wir wollen jetzt ein paar Dinge tun. Zuerst wollen wir uns einen Moment Zeit nehmen und beten. Denn ich glaube, in Ihrer Welt gibt es jemanden, vielleicht ein Kind oder ein Bruder oder eine Schwester, der gerade emotional und mental eine sehr, sehr schwere Zeit durchmacht. Sie brauchen es, dass Sie ihnen Leben zusprechen. Gott wird sie gebrauchen, um ihnen Hoffnung und Trost zu spenden. Vielleicht ist es ein Kollege oder der Mann auf dem Markt, den Sie ständig sehen und der Ihre Lebensmittel eintütet. Vielleicht ist es ein Nachbar oder jemand anders in Ihrer Welt, der kurz vor dem Zusammenbruch steht und wieder auf die Füße kommen muss. Worte können das bewirken. Lassen Sie uns beten und Gott bitten. Herr, wenn es jemanden gibt, dem ich Worte des Segens und des Lebens zusprechen kann, dem ich durch meine Zunge das Feuer vom Altar des Himmels in sein Leben bringen kann, lass es mich tun. Lassen Sie uns jetzt beten. Himmlischer Vater, wenn es jemanden gibt, den wir segnen und den wir mit unseren Worten ermutigen können, zeige es uns. Zeige uns, wer es ist. Danke, Herr. Danke. Gut. Maria, die Mutter von Jesus, hat etwas sehr Tiefgründiges gesagt. Das war auf der Hochzeitsfeier in Kana in Galiläa. Sie sagte ihrem Sohn, dass der Wein ausgegangen war. Und zu den Dienern dort sagte sie: Tut, was immer er euch befiehlt. Das ist ein guter Rat. Tut, was immer er euch befiehlt. Denken Sie nicht darüber nach. Und zögern Sie es nicht hinaus, tun Sie es. Fast immer, zu 99%, führe ich die Menschen am Ende des Gottesdienstes in ein Gebet zur Erlösung. Wir haben gesehen, wie wichtig es ist, die Herrschaft von Jesus zu bekennen. Ich möchte Sie ermutigen, wo immer Sie jetzt zusehen, ob Sie draußen sind oder im Amphitheater, in Ihrem Wohnzimmer oder in einem Pub in Schottland, machen Sie ganze Sache. Ich hoffe, dass ich in den Himmel komme, wenn ich sterbe, ist nicht gut genug. Sie müssen es wissen. Es ist wahr, mein Freund, es gibt nichts Wichtigeres in dieser Welt als den Zustand unserer Seele und unserer Beziehung mit Gott. Wenn Sie das noch nicht geklärt haben, müssen Sie es jetzt tun. Kehren Sie von Ihren Sünden um. Bekennen Sie die Herrschaft von Jesus. Ich weiß, dass Gott gerade in das Herz einiger Menschen spricht, die jetzt zusehen. Er hat schon vorher zu Ihnen gesprochen. Geben Sie ihm nach. Rufen Sie den Namen des Herrn an. Regeln Sie Ihr Leben. Gott hat etwas Besseres für Sie und Sie wissen es. Sie wissen es. Sie wissen es. Er ist reich für alle, die ihn anrufen. Bitte beten Sie jetzt einfach mit mir. Sagen Sie von ganzem Herzen: Lieber Jesus, sagen Sie es laut: Lieber Jesus, komm in mein Leben. Ich setze mein Vertrauen auf dich. Mein Freund, wenn Sie das von Herzen gesagt haben, hat er Sie gehört. Er liebt Sie. Wir würden uns freuen, von Ihnen zu hören. Deshalb schreiben Sie uns doch ein paar Zeilen. Wir sehen uns.
Wir danken dir fürs Zuhören. Weitere Predigten sowie eine tägliche Andacht von Baylis findest du kostenlos auf baylis-conley.de. Gott segne dich!